SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Die australische Historikerin Lyndall Roper hat Bücher über den Hexenwahn in Deutschland geschrieben, über das Verhältnis von Körper und Psyche in der frühen Neuzeit und zuletzt eine vielgelobte Biografie über den Menschen Martin Luther. Auch ihr neues Buch spielt in den Jahren nach 1500. Es schildert die dramatischen Ereignisse des Bauernkriegs, ein Krieg mit einer immensen Zahl an Toten, wie es sie seit der großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. Jetzt jährt sich dieser Krieg zum 500. Mal und in der Flut an Neuerscheinungen hat Lyndall Roper das vielleicht originellste Buch zum Thema geschrieben, weil sie den Aufruhr, wie er damals hieß, ein Stück weit auch aus der Perspektive der Bauern nacherzählen möchte. Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525 ist der Titel. Und darüber will ich mit Lyndall Roper sprechen, die in Großbritannien lehrt, an der University of Oxford. Hallo Lyndall, grüße Sie nach Oxford.
Hallo Gregor.
Würden Sie da gleich zustimmen? Sie haben dieses Buch mit einer großen Empathie für die Bäuerinnen und Bauern damals geschrieben. Woher kommt diese Empathie?
Der Bauernkrieg, der hat mich immer fasziniert. Ich fand das einfach unglaublich, wie viele Menschen um das Leben gekommen sind. Und auch als Studentin in Australien habe ich davon gehört. Und ich wollte wissen, wie so etwas zustande kommen kann und wie es sich anfühlt, in so einer Bewegung zu sein, an so einem Aufstand teilzunehmen. Also ich wollte wissen, wie ist die Erfahrung, Teil einer solchen Bewegung zu sein? Wie war das?
Ich habe ja erst mal gestaunt, als ich Ihr Buch las, denn gleich am Anfang erzählen Sie, wie Sie recherchiert haben. Sie sind nämlich die Schauplätze des Bauernkriegs, einige wichtige Schauplätze, mit dem Fahrrad abgefahren, viele hundert Kilometer insgesamt, hauptsächlich in Süddeutschland. Wo sind Sie langgeradelt?
Ich habe in Straßburg angefangen und wir sind dann bis Konstanz geradelt, also durch Elsass durch. Und dann den Rhein hinunter. Mhm. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Dann habe ich erst viel verstehen können.
Ja, also, ja, jetzt recherchieren Historikerinnen und Historiker eben normalerweise nicht auf Fahrradsätteln. Und wenn man das schon macht, so wie Sie, da kriegt man vielleicht eine ganz andere Perspektive auf den Krieg vor 500 Jahren. Ist der denn heute eigentlich noch auffindbar, erlebbar und an welchen Orten?
Ich denke schon. Angefangen habe ich in Mühlhausen. Da bin ich von Mühlhausen nach Frankenhausen geradelt.
In Thüringen.
Also das ist die, ja, in Thüringen. Und das ist die Strecke, die von Thomas Müntzer und seinen Anhängern ganz am Schluss bis zum Schlachtfeld. Das ist die Strecke, wo sie gegangen sind, wo sie marschiert sind. Und diese Strecke wollte ich irgendwie nachspüren, also wie das war. Und wenn man ganz unten in Frankenhausen ankommt und dann diesen Berg rauf muss, dann versteht man ein bisschen, was es bedeutet hat und was dieser Platz an sich hat. Das ist ein Schlachtfeld, das kann man heute noch irgendwie nachempfinden, obwohl eigentlich der Berg gesprengt wurde, damit das Panoramamuseum aufgestellt werden konnte. Aber man kann es heute noch nachspüren. Man sieht sehr, sehr weit und dann versteht man, warum es so bedeutend war, als man einen Regenbogen am Himmel gesehen hat. Dann dachte man natürlich, dass man auf Gottes Seite war und für Gott kämpft.
Ich muss vielleicht noch kurz ergänzen, weil Sie es eben angesprochen haben, Frankenhausen, also heute Bad Frankenhausen in Thüringen, da ist eben dieses monumentale Panoramabild des Bauernkriegs vom DDR-Künstler Werner Tübke zu sehen in einem eigenen Museum, ich glaube in den 70er Jahren in Auftrag gegeben. Das ist wahrscheinlich in Deutschland das mit Abstand eindrucksvollste Relikt sozusagen, das an den Bauernkrieg erinnert. Lyndall, das gängige Bild von den Ereignissen vor 500 Jahren ist ja, dass sich die Bauern gegen extreme wirtschaftliche Not, gegen die Ausbeutung durch ihre Grundherren gewehrt haben. Aber dann kam mit der Reformation noch eine andere, eine religiöse Dimension dazu und aus dem anfänglichen Protest wurde dann ein blutiger Krieg. Das heißt, den einen Auslöser für den Bauernkrieg, den gab es gar nicht, oder? Da kamen ganz verschiedene Gründe und Anlässe zusammen.
Es kam Verschiedenes zusammen, das stimmt. Aber ich möchte betonen, dass es eine religiöse Bewegung war und nicht, dass man irgendwie ökonomische Forderungen in religiösen Rhetorik irgendwie zum Ausdruck gebracht hatte. Ich möchte betonen, dass es an und für sich eine utopistische religiöse Bewegung gewesen war. Und ich finde, das ist ein bisschen irgendwie verloren gegangen in den Interpretationen, die wir bisher gehabt haben. Mhm. Ich wollte eigentlich weg von einer marxistischen Interpretation sowie auch von einer rechtshistorischen Interpretation, sondern ich wollte herausfinden, wie es für die Bauern gewesen ist, was ihre Träume gewesen waren und was sie motiviert haben, ihr Leben ins Spiel zu setzen.
Okay, dann frage ich mal ganz direkt, welchen Anteil an der letztendlichen Eskalation hin zum Krieg haben denn Theologen wie Martin Luther oder Thomas Müntzer gehabt? Also 1520, also 4, 5 Jahre vor Ausbruch des Kriegs, schreibt ja Martin Luther in seiner berühmten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, Zitat, ein Christenmensch ist freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Wie explosiv im wahrsten Sinne war denn dieser Satz?
Das war sehr explosiv. Er hat ausdrücklich dieses Wort Freiheit benutzt. Das war ein sehr gefährliches Wort. Und seine Gegner haben ihm sofort gesagt, wenn du dieses Wort benutzt, dann wird es eine Revolution geben. Und sie hatten recht. Und natürlich, viele von Luthers Ideen und von der Frühreformation sind sehr wichtig für die Bauern gewesen. Aber ich finde, es kommt zu kurz, wenn wir das Ganze als Kampf zwischen Müntzer und Luther auffassen. Damit verlieren wir aus unserem Blick die vielen Prediger, die an dem Bauernkrieg teilgenommen haben. Wir wissen von über 200 und es gibt bestimmt mehr, die irgendwie involviert waren. Also sie hatten keine Zeit, das alles schriftlich zu fassen oder zu schreiben. Aber man sieht, wie schnell die Ideen sich entwickelt haben und wie aus Freiheit eine ganze Vorstellung von der Welt und von einer anderen Welt geworden ist. Mhm.
Dann wundert ja eigentlich fast so ein bisschen, dass wir ja oft die Vorstellung haben, die Bauern, das waren eher so schlichte Gemüter, großenteils Analphabeten, Bauernhaufen eben, und die haben die Tragweite der Ereignisse damals gar nicht ermessen können. Aber dann, mitten im Krieg verfassen die Bauern die sogenannten 12 Artikel, eine Schrift, die kennt heute kaum jemand, da formulieren sie Forderungen nach einem besseren Leben und da heißt es dann, Zitat, wir haben beschlossen, dass wir frei sein wollen. Lindel, was genau meinte denn dieses Freisein?
Eine sehr gute Frage. Also in erster Linie bedeutet das, nicht mehr leibeigen zu sein. Das heißt, nicht mehr von einem Herren besessen zu sein.
Also das klingt nicht ja ganz mehr weltlich. Besitz zu sein. Mhm. Das klingt ja ganz weltlich zunächst mal, ne?
Ja, aber wenn man bedenkt, dass sehr viele von diesen Herren eigentlich Kleriker waren, dann sieht man, wie also die Sprengkraft von dieser Idee. Und wenn man das zusammenbringt mit dieser Forderung nach der Kommunion in beiden Gestalten, also mit Brot und Wein, dann ist es ist genau mit seinem Blut, womit Christus uns unsere Freiheit erkauft hat. Also wenn einem der Wein vorenthalten wird, also das, womit Christus unsere Freiheit erkauft hat, dann kann man schon das Gefühl haben, dass die Kleriker für etwas schuld sind und dass man die Freiheit unbedingt zurückhaben will, dass man von Natur aus frei ist und frei sein will, wie sie es ausdrücken, frei sein möchte.
Dann waren das wirklich revolutionäre Gedanken. Das war mehr als der Protest gegen materielle Ungerechtigkeiten oder gesellschaftliche Abhängigkeiten. Es ging um den Freiheitsbegriff ganz allgemein.
Ja, und von der Vorstellung von der Schöpfung und die Rechte, die alle auf der Schöpfung haben sollen.
Mir ist ein erstaunlicher Satz in Ihrem Buch hängen geblieben. Den lese ich mal vor. Wir sollten uns mit dem Bauernkrieg heute beschäftigen, weil wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie jenen, die sich den Bauern damals stellten. Wie schützt man die Ressourcen der Erde zum Nutzen aller? Die Bauern hatten eine Vorstellung davon, wie Umwelt und Beziehungen zwischen Menschen neu gestaltet werden können. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Das klingt ja ungeheuer modern. Welche Vorstellung war das denn? Wie kann man die zusammenfassen?
Ihre Vorstellung war, dass wir nach Brüderlichkeit leben sollten. Also, dass wir aufeinander Acht nehmen sollen, dass wir fair miteinander umgehen sollen und dass Ressourcen auch gerecht geteilt werden sollen. Also die Frage, mit der Sie konfrontiert waren, man sieht, diese Fragen, die sind heute noch offen und werden also nach der industriellen Revolution, können wir sie auch anders verstehen, denke ich. Denn unsere Vorstellung von Freiheit ist auf Individuen konzipiert. Ihre Vorstellung von Freiheit ist auf Gemeinden und Gruppen fokussiert. Also sie denken nicht nach Individuen. Es ist eine andere Vorstellung von Freiheit als gruppenbezogen. Und ich denke, natürlich hat Brüderlichkeit auch eine Kehrseite. Die Bauern waren sehr gewalttätig. Sie haben Klöster in Brand gesetzt, die haben Bibliotheken vernichtet, sie haben Menschen bedroht, sie haben einige getötet, viel mehr von ihnen wurden geschlachtet. Das Ganze war auch von Hass gefeuert, das muss man zugeben. Brüderlichkeit kann auch eine negative Seite haben.
Stichwort Gewalt, Lindl, dieser Krieg begann ja im deutschen Südwesten. Er hat sich dann über Schwaben bis Thüringen ausgebreitet, hinüber ins Elsass und auch nach Österreich und in die Schweiz. Ein Krieg, über den es heißt, er sei, wie Sie eben sagten, besonders hässlich gewesen, besonders brutal geführt worden. Warum war das so?
Es war brutal, weil die Herren echt bedroht waren. Und um ihre Herrschaft zu bewahren, mussten sie hart zuschlagen. Und das haben sie auch gemacht. Und dieses Ereignis ist ein Trauma gewesen. Und irgendwie haben wir das vergessen, dass mittendrin in der Reformation ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat, wo Hunderte, Tausende von Menschen um das Leben gekommen sind. Wir wissen nicht, wie viele, aber zwischen 70 und 100.000 Menschen mindestens sind um das Leben gekommen. Das hat ein Trauma hinterlassen und damit muss man auch die Reformation anders verstehen.
Die Bauern sind mit ihren Forderungen ja gescheitert. Auf dem Schlachtfeld hatten sie gegen die Fürstenheere keine Chance. Trotzdem hat die DDR ihn später als Arbeiterrevolution gefeiert. Davon zeugt heute noch das monumentale Panoramabild von Werner Tübke im thüringischen Bad Frankenhausen. Davon hatten wir es ja vorhin. In der Bundesrepublik ist der Bauernkrieg dagegen viel weniger rezipiert worden. Kann man sagen, da ist es diesem Krieg ergangen wie später der Revolution von 1848, 49. Er wurde vergessen, weil er die Freiheitsbewegung in Deutschland eher zurückgeworfen hat?
Ich würde nicht sagen, dass die Revolution vergessen gegangen ist, denn überall sehe ich Denkmäler, die von lokalen Gruppen aufgesetzt werden. Und ich finde das einfach spannend. Also es gibt Sachen wie zum Beispiel in Böckingen, da gibt es eine tolle Skulptur von Dieter Klump. Und das steht heute noch. Das ist eine Statue von der schwarzen Hofmännin, also von eben von dieser Frau, wo wir wissen, dass sie tatkräftig am Bauernkrieg teilgenommen hat. Und die Statue ist noch da. Also ich würde nicht meinen, dass der Bauernkrieg im Südwesten vergessen ist. Ganz im Gegenteil.
Okay, hoffen wir trotzdem, dass das anstehende Jubiläum dabei hilft, den Bauernkrieg neu zu entdecken, vielleicht auch selbst zu erkunden, mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525, heißt das neue Buch von Lindl Roper. Gerade ist es im S. Fischer Verlag erschienen, zum Preis von 36 Euro. Lindl, ich danke sehr für dieses Gespräch und alles Gute nach Oxford.
Vielen Dank. Tschüss.